Es gibt aber was, das kommt jetzt hoch, und zwar, dass auch Teile von Hollywood die Filmgenerierung langsam so ein bisschen in den Arm nehmen. Im Sinne von, okay, das ist was, das müssen wir uns mal genauer angucken. Also ich rechne fest damit, mit den Möglichkeiten, die wir jetzt haben. Also merkst, ich gehe so ein bisschen durch die Modalitäten durch. Also Text können wir ja abhaken mit den LLMs. Da ist ja sehr, sehr viel passiert, inklusive Programmieren. Musik wurde einfach so in Anführungszeichen nebenbei gemacht. Was jetzt wahrscheinlich demnächst möglich ist, mit einer sehr, sehr hohen Qualität einfach so 120 Minuten Film generieren.
Herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen, dein Podcast für Digitalisierung und AI von Vodafone Business. Wir haben heute unsere Inside-Talk-Folge und ich habe mir einen persönlichen Wunsch erfüllt. Ich habe mir jemanden eingeladen, der mir auf LinkedIn immer wieder über den Weg läuft, wenn es um die Themen angewandte AI geht. Also der Dr. Tristan Behrens ist selbstständig und der berät und experimentiert und findet raus und pioniert alles, was zum Beispiel Unternehmen wissen müssen, die ihre Prozesse agentisch gestalten wollen, die Sovereign AI machen möchten, also selbst ownen möchten, wo sie ihre Daten haben, vielleicht sogar selber on-site in ihrem Datencenter AI betreiben möchten. All sowas und noch vieles mehr. Und da sind immer wieder so spannende Takes. Ich lese dann seinen Beitrag und dann weiß ich immer, heute Abend werde ich 3 Stunden das ausprobieren, das Modell runterladen, einen Use Case ausprobieren. Also Tristan, du kennst mich noch nicht so gut, wie ich dich kenne. Ich habe schon so eine parasoziale Beziehung zu dir aufgebaut. Aber ich freue mich, dass du hier bist und dass ich mal endlich alle meine AI-Fragen an dich stellen kann. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Danke für die Einladung, Christoph. Freue mich sehr, hier zu sein.
Ich glaube, auf LinkedIn bist du bei... Oh, weißt du, wie viel Followers du da hast?
Ja, das weiß ich. Habe ich letztens nachgeguckt und einen Post gemacht. Ich bin weit über den 40.000.
Ja, das ist ziemlich gut. Und das hat sich wahrscheinlich beschleunigt in den letzten 2-3 Jahren, oder? Oder warst du immer schon relativ aktiv?
Das war eine Entscheidung im Jahre 2017. Da habe ich noch fürs Porsche Digital Labor gearbeitet. Da war unsere Aufgabe auch, ja, so Themen in der Hochtechnologie raufschaffen und dann unseren Kollegen vermitteln. Das haben wir eine Zeit lang sehr intensiv im Intranet gemacht. Und dann ist uns aufgefallen, dass im Wesentlichen alle Leute, die im Intranet das gefeiert haben, auch im Internet unterwegs sind, also zum Beispiel bei LinkedIn. Dann haben wir uns das mal kurz angesehen und haben gesagt, okay, den Tristan, dem erlauben wir das mal, der postet ab jetzt auf LinkedIn. Und dann ist die Kurve steil bergauf gegangen.
Toll. Was bist du von Haus her? Bist du irgendwie Informatiker, Mathematiker, Künstler?
Ja, bin Informatiker, also ja, Künstler auch wahrscheinlich. Ne? Das war meine Entscheidung, welches meiner tollen, abgefahrenen Hobbys ich dann opfere und zu einem Beruf mache. Das ist dann das Programmieren geworden. Es hieß, wenn man als Programmierer Geld verdienen möchte in Deutschland, das war so um 2000 rum, dass ich dann vor der Wahl stand, sollte man doch ein Diplom in irgendwas machen, was mit Informatik zu tun hat. Ich habe Informatik studiert an der TU Clausthal, das war ganz toll, 4,5 Jahre und bin mit dem Diplom rausgegangen. Und kurz bevor ich abbiegen konnte in die Industrie, hat mich dann mein späterer Doktorvater gefragt, ob ich nicht auch promovieren möchte. Und dann habe ich gefragt, Promotion ist gar nicht so schlecht, ist bei mir in der Familie relativ selten, aber man kann es mal ausprobieren, was wäre denn so das Thema? Und dann hat er gesagt, künstliche Intelligenz. Und dann habe ich, wer weiß, wozu das gut ist. Hab dann eingeschlagen, hab dann auch irgendwie einen Monat nach meiner letzten Prüfung angefangen, am Institut für Informatik zu arbeiten und war dann da bis zum Jahre 2012. Von 2009 bis 2012 habe ich dann promoviert, habe meine Dissertation verteidigt. Da ging es auch so um Multiagentensysteme und Tools und bin dann in die Industrie gegangen.
Multiagentensysteme 2012. Also heute weiß ich irgendwie, ein Agent übernimmt Aufgaben, kann die irgendwie für mich lösen, kann dafür Tools verwenden, die ich zum Beispiel auf meinem Computer installiert habe. Aber was war denn 2012, würde ich eher so an Makros und Automatisierung denken, oder konnte man da schon mehr?
Nicht mal, nein. Das ist in keinem Vergleich zu dem, was wir heute machen. Also heute ist es ja in der maximalen Breite, da kann ja jeder mit umgehen. Maximale Konnektivität zu diesem ganzen Legacy-System, kannst ja dann Excel mit deinen Agenten steuern. Und es war damals noch Grundlagenforschung. Ich glaube, Multiagentensysteme, dass es so als Thema ein bisschen akut geworden ist, war so eigentlich erfunden in den 80ern, dann Fahrt aufgenommen in den 90ern, in den 2000ern hat es richtig geblüht. War halt die Idee, dass verschiedene Entitäten miteinander kooperieren und dann zusammen oder für den Menschen Probleme lösen. Damals war das noch logikbasiert. Das war fast eine Wette von der künstlichen Intelligenz, dass man alles mit irgendwelchen Regelsystemen macht. Also mit logischen Programmiersprachen, was Fakten sind, wie kann man daraus ableiten. Und dann hat man damit versucht, dann wirklich intelligente Systeme zu bauen. Jetzt im Vergleich zu heute ist es was ganz anderes gewesen. Das hat nämlich einen tierischen Flaschenhals gehabt. Man musste diese Regeln alle selbst aufschreiben. Und das macht ja ein LLM, das gar nicht. Das ist ja trainiert auf alles und sucht sich dann den besten Weg aus.
Das ist eigentlich ganz witzig, weil dieser Ansatz, der wäre wahrscheinlich der fehlerfreiere gewesen. Und wahrscheinlich hatte man auch irgendwie zum Ziel, dass man etwas baut, auf das man sich sehr, sehr stark verlassen kann. Und heute, hast du ja selbst gesagt, das LLM sucht sich irgendwie einen Weg und der kann aber auch irgendwie falsch sein. Das nennen wir vielleicht Halluzinieren oder ähnliches. Aber die Grundlage von LLMs, Texte, Wörter, Sprache, ist hochgradig subjektiv und gibt, glaube ich, keinen, der ernsthaft damit rechnet, dass man LLMs wirklich 100% zuverlässig hinbekommt.
Ja. Also man träumt immer davon, dass man die Zuverlässigkeit maximiert. Also bei diesen regelbasierten Systemen ist es gut, ja, da werden halt die Regeln eingehalten. Man kann halt sehen, welche Regeln da gewählt wurden. Problem dabei ist, es funktioniert ausgezeichnet für ganz, ganz kleine Anwendungsfälle, aber nicht für das, was wir heute machen oder damals auch schon damit machen wollten. Je mehr Regeln man reinpackt, desto schwieriger wird es, einen Schluss zu machen. Und dann gibt es Inkonsistenzen und dann greift das einfach nicht mehr. Bei den LLMs ist es so, die sind auf so viel trainiert, die finden dann den Ausweg dann noch, also die sind sehr flexibel, nicht deterministisch, suchen dann noch irgendwie was. Und da kann man halt nicht beweisen, das ist diese Erklärbarkeit, dass die sehr gut sind. Deshalb zieht man so Benchmarks ran. Das heißt, man lässt die 1000 Mal laufen und guckt, wie oft die von diesen 1000 Mal ein Problem lösen. Wenn ein Problem nur einmal von 1000 Mal gelöst wird, weiß man, das LLM funktioniert nicht. Wenn man aber so bei 900 Mal rauskommt oder 950 Mal und 990 oder 999 Mal, dann weiß man, okay, statistisch gesehen ist es halt ziemlich gut. Und das ist halt eine kleine Schwierigkeit für sehr viele Leute, also auch in Deutschland, weil unsere schulische Ausbildung das gar nicht vorgesehen hat. Nur dass man jetzt statistisch sagt, es ist fast immer richtig, meistens macht es das, was es soll und ganz, ganz selten passiert ein Fehler, hatten wir ja nie. An der Schule hieß es ja immer, 2 + 2 = 4. Wenn man gesagt hat, 2 + 2 = 3,9, dann war das immer falsch. In der Statistik ist 2 + 2 = 3,9 relativ nah an der Wahrheit dran, hat einen relativ kleinen Fehler. Und wenn der Fehler so klein ist, dass das System halt funktioniert, dann nimmt man den halt in Kauf.
Wenn, ich glaube, im deutschen Schulsystem wird auch eigentlich relativ schlecht unterrichtet, mit Zahlen und Statistiken und so weiter umzugehen. Denn immer, wenn man irgendwie eine Statistik sagt, dann ist die erste Antwort vom Gegenüber, ja, ich kenne aber eine Ausnahme.
Genau.
Und logisch. Selbst wenn man sagt, ja, wenn man sagt, im Allgemeinen ist das so und so, ja, bei mir war es anders. Und dann denke ich immer so, ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, die man vielleicht hoffentlich irgendwann besser, worin man besser ausgebildet wird in der Breite.
Das deutsche Schulsystem ist, glaube ich, ein paar weitere Podcasts wert. Also da kann man sehr viel erzählen, ja.
Was sind 2, 3 Aufgaben extrapoliert als Beispiel, die du gerade für Kunden löst oder gelöst hast und Rechnung dafür stellen kannst, damit wir verstehen, womit du dein Geld verdienst? Denn trotz 40.000 LinkedIn Followers habe ich noch nie gesehen, dass du gesagt hast, Anzeige, Doppelpunkt, ich empfehle euch, kauft Bitcoin. Also so richtig werblich bist du auf LinkedIn nicht unterwegs.
Nee, ich bin Freiberuf. Also klassischer Berater. Ich verkaufe keine Produkte, sondern meinen Rat. Und der wird momentan auf verschiedensten Ebenen abgerufen. Erstmal so überhaupt Einstiege in die aktuellen Agenten, also die Harnesses mit den LLMs, die da drin sind, wie man damit Probleme lösen kann. Vor allen Dingen eher so nicht Programmiergeschichten, sondern Wissensverarbeitung. Wenn man halt sehr, sehr viel Wissen intern hat, wie man dann dafür sorgen kann, dass man das mit LLMs und den Agenten dahinter wunderbar schürfen kann. Und das ist so die eine Seite, also Agenten in die Anwendung bringen beim Kunden in verschiedensten Domänen. Und das andere ist, da darf ich ein bisschen mehr drüber erzählen, weil es kein NDA gibt, dafür zu sorgen, dass diese Modelle auch in Deutschland souverän gehostet werden. Also typisches Beispiel, hat man ein Rechenzentrum, da stellt man ein paar GPUs hin, da muss man darauf dann ein LLM betreiben, damit die Leute das benutzen können. Das muss man ein bisschen, von den Parametern her feintunen, dass es auch schnell genug ist und gut parallelisiert. Da treibe ich mich gerade rum in dem Thema.
Und typische Unternehmen, die bei dir Kunde sind, haben die eher so 50 Mitarbeiter oder 1000 Mitarbeiter?
Also gerade doch Branche, eher so große. Also Industrieautomatisierung ist großer Kunde. und jenseits davon auch. Also Startups kommen durchaus vor, aber dann nur punktuell eher selten. Das sind schon größere Firmen.
Jetzt sind eben noch mal ein paar Begriffe gefallen. Harnesses ist gefallen.
Genau.
Und am Harness stelle ich mir vor sowas vor wie zum Beispiel Claude, Cowork oder ChatGPT, OpenAI Codex oder sowas. Das sind Harnesses, oder?
Genau. Das ist das Zaumzeug. Also das, was du auch ein Pferd hast, also ein Pferd anlegst, damit du das Pferd steuern kannst. Da ist eigentlich die grundlegende Idee, dass so ein LLM rein reaktiv ist. Das muss man halt immer mit einem Prompt füttern. Und ein LLM selbst kann ja nicht mal auf der Festplatte arbeiten. Geht nicht. Das Einzige, was das LLM macht, ist das nächste Wort, das nächste Token vorhersagen und dann so viele wie möglich. Und wenn man das mit der Vorhersage so ein bisschen formatiert, Tool Use ist so eine Sache, dann kann das LLM plötzlich auf die Festplatte zugreifen. Wenn das LLM hat sagt, ich möchte eine Datei öffnen, dann kümmert sich der Harness darum, dass diese Datei dann geöffnet wird. Da sind dann auch aber diverse andere Tools drin, dass man mit WhatsApp den Agenten verbindet oder mit dem E-Mail-Client, mit Jira, mit allem, was irgendwie die Legacy-Systeme gerade so hergeben.
Wenn dich jetzt jemand fragt, Herr Tristan, was nehmen Sie denn? Nehmen Sie Claude Code oder nehmen Sie ChatGPT? Was ist denn deine Antwort?
Es sind zwei. Hauptsächlich Claude Code, aber auch nur für die Entwicklung. Weil also Claude Code zusammen mit Cursor und noch ein paar anderen, das sind sehr gute Systeme für die Softwareentwicklung. Da lege ich mal eine Hand für ins Feuer, die können wunderbare Sachen machen. Die haben auch alleine eine große Reichweite. Hab gestern einen Agenten gesehen, der hat 2 Stunden lang gearbeitet und ich habe dabei einfach nur nickend daneben gesessen. Aber gut, ich habe noch andere Sachen gemacht. Und wenn es um den lokalen Betrieb geht, also das Bild ist, ich habe eine GPU bei mir stehen und da läuft ein LLM drauf.
Eine GPU ist ein Prozessor, ein Grafikprozessor, die sich besonders gut eignen zum Verarbeiten dieser Modellgewichte.
Genau, die GPUs, die machen hochgradig parallele Mathematik und das braucht man halt für die statistischen Systeme, die LLMs. Und da gehe ich hauptsächlich ins Rennen mit Hermes, also der Götterbote, ist auch ein Open-Source-Projekt, das kann man so konfigurieren, wie man es möchte. Läuft bei mir auf einem zweiten Rechner, das nenne ich meinen Immer-An-Rechner. Und macht entweder Aufgaben auf Zuruf, also ich gebe ein Thema vor und dann sage ich, recherchiere mir das mal, schreib mir das mal zusammen, gib mir mal einen Artikel, den ich dann lesen kann oder such hier nochmal, schreib das nochmal um, pack das mal in meine Wissensdatenbank oder dass der auch mal von sich selbst aus recherchiert. Wenn zum Beispiel ein neues Modell angekündigt ist, dann sage ich, okay, ab jetzt jeden Morgen 4 Uhr guckst du mal ins Internet rein. Gibt es vielleicht bei den üblichen Verdächtigen wie Hugging Face und irgendeine Ankündigung, dass dieses Modell jetzt da ist oder nicht? Dann kriege ich dann morgens meine Nachricht, kann da reingucken und freue mich dann, wenn der Agent dann schließlich doch was findet nach ein paar Wochen.
Hermes, ich glaube, der Hersteller oder der, die heißen Nu oder Nus, N-O-U-S.
Ja.
Warum zwei Systeme? Warum nicht alles in Claude? Du kannst doch Claude auch sagen, erinnere mich morgen um 4 und prüf mal bei Hugging Face, ob du Suchergebnisse zu einem gewissen Modellnamen findest.
Es würde wahrscheinlich funktionieren. Ich fand nur, dass das Claude, das ist nicht in erster Linie dafür gemacht, dass man das stark customized. Also, dass man da eigene Funktionen und so reinbringt, vor allen Dingen ein anderes LLM. Es geht natürlich, das haben die auch irgendwo mal freigeschaltet. Aber das Hermes, das hatte einfach einen komplett anderen Ansatz. Natürlich, also man kann alles machen. Es hat sich aber in der Anwendung, in der Benutzung viel komfortabler angefühlt. Das Einrichten ging halt für das, was ich machen wollte, schlanker von der Hand. Und das ist so eine nerdige Detailfrage. Wenn mein Agent jetzt auf einem Rechner läuft in meinem Netzwerk, dann läuft er halt nicht mit einem Monitor. Und ich sitze auch nicht an dem Computer mit einer Maus und einer Tastatur, sondern da rede ich über andere Systeme mit. Und da fand ich den Ansatz von Hermes halt viel, viel besser. Da gibt es dieses sogenannte Dashboard, über das man sich mit verschiedensten Applikationen, auch selbstgebauten Applikationen verbinden kann. Über das man sich dann mit diesem Agenten unterhalten kann. Also maximale Customizability.
Hermes kam irgendwie 2 Monate nach dem großen OpenClaw-Hype im Februar raus. Ich hatte OpenClaw ausprobiert, fiel mir dann nach 2 Wochen nicht mehr viel ein, was ich damit machen kann. Dann habe ich Hermes installiert und jetzt läuft Hermes bei mir auch dauerhaft. Also habe so kleine, mach das mal jeden Tag, guck mal, ob abends das Licht aus ist, dreh mal die Heizung abends runter, gib mir eine Nachricht auf dem Bildschirm, wenn es an der Haustür klingelt. All so ein Kram habe ich jetzt irgendwie Hermes beigebracht. OpenClaw, benutzt du das noch?
Ich habe es 2 Mal benutzt. Einmal war es nur Proof of Concept. Ich habe mich ein bisschen geärgert, dass es plötzlich alle Mac Pros und Mac Studios dafür gekauft haben, weil ich es ja, braucht man unbedingt. Und dann habe ich so zwischen den Zeilen gelesen, ja, die brauchen das ja nicht fürs LLM, weil da benutzen sie immer noch Claude im Hintergrund. Und dann meine ich, ja, dafür ist doch, also für ein Hermes, für ein OpenClaw, ClaudeBot, MoldBot, dafür ist ja so ein Mac Studio eigentlich viel zu groß, viel zu viel Leistung. Und dann habe ich Proof of Concept gemacht, habe einen Raspberry Pi gefunden mit 8 GB RAM, habe den darauf mal laufen lassen, habe gesehen, ja, geht im Wesentlichen. Dann gab es eine große Pause und dann hatte ich mal einen Beratungsauftrag. Da ging es darum, ein AMD-System, also ein System mit einer AMD-Grafikkarte zu testen und mit dem ClaudeBot, um einfach mal zu schauen, was man damit machen kann. Dann habe ich das mal aufgesetzt, habe gesehen, es funktioniert im Wesentlichen, ist ein bisschen anders, aber eher gleich. Habe mich aber nicht zum Konvertieren bewegt. Ich bin dann nach wie vor meinem Hermes treu geblieben und ich glaube, ich werde noch ein paar weitere Monate auf der Hermes-Seite bleiben.
Die Geschwindigkeit, mit der man seine Tool-Landschaft umgräbt und austauscht, ja, ist aber schon erschreckend, finde ich.
Na klar, ich brauche keine Frontends mehr. Ich baue mir jetzt alles, was ich an Software haben möchte, selbst. Ein Anwendungsfall für mich persönlich in meiner eigenen Wissensverarbeitung, man muss ja Bücher lesen. Das ist ja ein learnable Skill, der ist auch sehr, sehr aufwendig. Wir sind aber, deshalb sind wir auch im Gespräch, ne, wir sind ja gesprächsorientierte Kreaturen. Dieses Talk to PDF oder Talk to Book ist ja, wie soll man sagen, so ein Hallo Welt, das hat man ja gerne. Und ich wollte es halt gerne auf einem Samsung-Tablet haben, mit einem eigenen Design, mit ich kann damit wirklich reden, ich muss nichts tippen. Das habe ich dann auch mit Claude Code bauen lassen, also mit Claude Code gebaut. Ne? Habe ich jetzt eine eigene Software dafür, die macht genau das, was ich will. Und immer, wenn ich ein Feature haben möchte, programmiere ich das dann mit Claude Code rein. Ich habe noch eine andere Applikation, die macht dann dieses LLM-Wiki, also auch eine dedizierte Applikation. Da kann ich dann drin rumtippen, weil ab und zu muss halt tippen, wenn du so in vielen Dokumenten unterwegs bist. Kann dann auch mit der KI chatten. Ein Player für Audiobücher, da hat mir der etablierte Player nicht so gepasst. Ich hätte gerne ein, zwei Features anders gehabt und vor allen Dingen ein anderes Design. Habe ich auch nur gesagt, ja, bau mir das mal, wir testen das mal zusammen und dann ist das gut. Also man hat, wenn man sich ein bisschen damit auskennt, auch eine sehr, sehr hohe Schlagzahl, dass man gar nicht mehr darauf warten muss, dass ein Dritter jetzt die Software baut, die man unbedingt haben möchte, sondern macht man halt selbst zu Hause innerhalb von einem halben Tag.
Bei dir lese ich immer wieder Sovereign Minds use Sovereign AI oder so ähnlich.
Genau
so. Warum ist dir das so ein wichtiges Thema, dass du es in gefühlt 60% deiner Posts mit dazu schreibst?
Also was ich nach wie vor nicht verstehe ist, also ich verstehe schon, ich weiß, wo das herkommt. Ich verstehe aber nicht, ob sich das noch länger hält. Das ist diese Zentralisierung der Geisteskraft der LLMs. Am Anfang war das klar, da ist keiner in der Lage gewesen, so ein GPT-3 bei sich zu Hause laufen zu lassen. Das hat dann OpenAI übernommen mit den Serverfarmen und hat sich darauf angemeldet. Die haben ja auch ziemlich schnell gemerkt, dass um die KI sicher zu machen, stellt man die hinter eine Paywall. Ja, dann haben sie ein Geschäftsmodell entdeckt, was sich immer noch nicht so richtig rentiert. Für die sind ja alle querfinanziert. Das war auch lange Zeit gut so. Da hat man wirklich große Modelle gebraucht, um kleine Anwendungsfälle zu lösen, aber das ist ja jetzt nicht mehr der Fall. Ich gebe ein Beispiel. Ich arbeite gerade mit Qwen 3827b, ein Modell von Alibaba, gerade am Freitag rausgekommen. Das ist in den Benchmarks, also in diesen Vergleichswerten, genauso gut wie das Anthropic Claude Sonnet 4.6 aus dem Februar. Also das große Modell, was Anthropic diesen Jahres hatte im Februar.
Da muss ich aber kurz einhaken. Du hast eben so eine Zahl gesagt, Qwen 3.8 ist die Version, ja. Dann 27b. Und 27b ist die Anzahl der aktiven Parameter, also wie viele Filterchen und Parameter versuchen, irgendwie die Antwort zu erstellen. Genau. 27 Milliarden, wie viel sind das bei dem Sonnet, mit dem das ähnlich gute Leistungen
Wahrscheinlich in den erzielt? Trillionen. Wahrscheinlich Trillionen. Also ja. Das war mal eine Zeit lang so, das erste Modell, was halbwegs gut funktioniert hat, war von OpenAI, das GPT 3.5, das hatte 175 Milliarden. Und das war auch so dieser Moment, wo die Leute dann immer weniger erzählt haben, wie groß die Modelle sind. Also man geht in der Tat davon aus, Trillionen Parameter bei diesen Frontier-Modellen, wahrscheinlich auch Mixture of Experts, da sind nicht alle aktiv. Aber das ist sehr, sehr groß. Das ist eine Hardware, also das ist das, ich glaube, dafür bräuchte man das Hundertfache der Hardware, die mir gerade persönlich zur Verfügung steht.
Okay, und jetzt ist das rausgekommen letzte Woche und Benchmarks zeigen, wow, das ist ähnlich leistungsstark wie Dinge, die vor einem Dreivierteljahr, Jahr absolut Frontier waren.
Genau, die kleinen Modelle, also 27b, um es mal in die Größenordnung zu packen, 27b kann man zu Hause laufen lassen auf einer Grafikkarte mit 24 GB RAM. Na, das ist ein wunderbarer Kandidat, die RTX 3090. Die ist aus dem Jahr 2021, glaube ich, so in dem Dreh. Damals habe ich auch zwei davon gekauft, ganz, ganz toll. Die werden momentan gehandelt. Ja gut, die gab es mal für 800 auf eBay. Die sind mittlerweile weit über 1000 bei eBay, sind aber tolle Grafikkarten. Da kann man das, wenn man alleine unterwegs ist, mit der entsprechenden Quantisierung, also ein bisschen kleiner gerechnet, mit ein bisschen Verlust, kann man das auf dem System laufen lassen. Mit so, weiß nicht, 50 Tokens die Sekunde. Weiß ich noch nicht genau, das ist ein Experiment, was ich gerade mache, aber dann nimmt man nicht viel Geld für Hardware in die Hand und dann hat man das schon. Und das ist halt das Phänomenale, weil vor 4 Monaten, im Februar war das eine Leistung, die hat man nur hinter einer Paywall bekommen, gehostet auf einer Serverfarm. Genau, Februar diesen Jahres. Genau, also man sagt, es ist auch eine grobe Schätzung, dass die kleinen Open-Source-Modelle den Frontier-Modellen so knapp 4 Monate hinterher sind. Und der Abstand ist immer so ungefähr 4 Monate. Bei den Open Source, bei den großen Modellen, im Gegensatz zu den Closed Source Modellen, wird der Abstand immer kleiner. Da sind die Chinesen ja bis auf wenige Wochen an ihre Amerikaner rangerückt.
Du hattest noch ein paar Begriffe genannt, die ich auch nochmal hinterfragen möchte. Du hast gesagt, mit dieser Grafikkarte kann man das laufen lassen. Wahrscheinlich brauche ich mehr als eine Grafikkarte. Ich muss also ein Desktop-Gehäuse haben, da muss ich die Grafikkarte rein. Die braucht genügend Strom, die braucht ein bisschen Lüfter. Aber that's it. Also ich kann mir einen guten Computer kaufen und dann kann ich diese Grafikkarte kaufen, die zwischen 1.000, 1.500, 2.000 Euro kostet. Und dann habe ich ein Setup, bei dem ich lokal ein Modell laufen lassen kann, das ähnlich schnell ist wie das Frontier-Modell von Anthropic aus Februar diesen Jahres oder Anfang oder Ende letzten Jahres. Und in einer Geschwindigkeit, du hast gesagt 50 Token pro Sekunde. Ja. Ich glaube, ich habe gerade gelesen, ich lese zwischen 7 und 10 Token pro Sekunde kann ich lesen. Genau. Und wenn etwas mit 50 Token pro Sekunde generiert, ist es also sehr schnell fertig. Mit dem Lesen komme ich eh nicht hinterher. Nee. Aber natürlich denkt es auch nach. Und dann ist natürlich, je schneller, desto besser. Das Nachdenken will ich nicht zugucken. Aber das sind so 50 Token pro Sekunde. Damit kann man recht gut wirklich arbeiten, ne?
Kann man. Ich sag. Ja. Also stimmt schon, Lesegeschwindigkeit ist relativ gering, wir kommen da nicht hinterher, da kann man eigentlich nur querlesen oder sich sehr viel Zeit nehmen. Ich sage für mich immer so, wenn es so 30 Token die Sekunde hat, dann kann man das wunderbar benutzen, dann fühlt es sich auch im Chat nicht langsam an. Wenn es drunter ist, merkt man das so ein bisschen. Wenn es so 50 ist, dann werde ich langsam richtig glücklich und üblicherweise versuche ich dann rauszukommen bei so 100 Tokens die Sekunde. Und das Quen auf einer größeren Hardware, also RTX Pro 6000, das ist dann nochmal ein ganz anderes Kaliber. Das kauft man sich als Privatperson nicht. Hat doch jetzt gerade wieder einen
Preis. Die Kosten haben wir gerade festgestellt, irgendwie 13.000 Euro oder sowas pro Karte.
Ich glaube, da habe ich Fake News verbreitet. Mittlerweile 15.000. Okay. Da gab es auf Geizhals.at gerade nochmal einen Preissprung. Die haben mal 8.000 gekostet im letzten Jahr. Mhm. Ja, und die Grafikkarten schießen jetzt hoch. Gleiche Hardware. Nicht mal neu verpackt. Es ist genau dieselbe. Nichts irgendwie nachgerüstet, ist die gleiche Karte. Großer Preissprung. Die hat dann 96 GB RAM, hat auch eine entsprechend hohe Speicherbandbreite. Und da kriegt dieses Modell aus dem Stand so 110, 111 Tokens die Sekunde hin. Ist dann aber auch in der Lage zu parallelisieren. Das heißt, da können auch mehrere Leute gleichzeitig mitarbeiten.
Das ist ja auch ganz witzig. Ja. Das habe ich auch erst relativ spät verstanden. Du hattest eben noch eine Zahl, also da möchte ich gleich noch erklärt bekommen, aber quantisieren war auch noch. So ein Modell kommt raus, dann ist es unquantisiert und dann gibt es auf einmal FP8 oder Q4 oder 3 und was heißt denn das alles?
Das ist so ein bisschen Codierungstheorie. Also in der Informatik ist das allererste, was man lernt, dass man so alle Zahlen irgendwie so kodieren kann mit Bits, also Nullen und Einsen. Ne? Mhm. Da gibt es irgendwie was, man ist mal mit 8-Bit oder mit 16-Bit unterwegs, halt wie viele Nullen und Einsen man benutzt, um unsere Zahlen, mit denen wir täglich umgehen, irgendwie zu kodieren. Und jetzt haben wir ja vorhin geredet über die trainierbaren Parameter von einem Modell. Das ist halt eine riesige Tabelle mit Zahlen drin. Und dann macht es halt einen Unterschied, ob man die mit 16-Bit kodiert oder mit 8-Bit. Das ist dann mal eben der halbe Speicher. Oder mit 4-Bit, das ist dann ein Viertel von dem Original. Und das bedeutet, man macht die Zahlen ein bisschen ungenauer. Es ist grob die gleiche Zahl, aber mit einem kleinen Fehler. Dafür funktioniert das Netz halt überhaupt auf dem System, weil man dann plötzlich weniger Speicher braucht. Und es ist manchmal auch sogar ein bisschen schneller, weil man dann kann man ein bisschen einfacher rechnen, wenn man halt die Zahlen zusammenpackt. Und man verliert ein bisschen Genauigkeit in der Leistung vom LLM. Das kann man ja messen, gleichen Benchmark nochmal machen. Da kommt man aber üblicherweise bei guten Quantisierungen so 4-Bit bar raus, dass man den Unterschied eigentlich gar nicht merkt. Also wird halt kleiner, leicht ungenauer, aber so leicht ungenau, dass man es einfach nicht mehr merkt. Das heißt, man hat nur Vorteile.
Und dann habe ich immer gedacht, jetzt habe ich das Laufen, jetzt kann ich darauf zugreifen und das ist irgendwie einigermaßen schnell, ich kann das nutzen. Und wenn ich jetzt aber sage, wir sind aber bei uns in der Firma 4 Leute, die darauf zugreifen, dann dachte ich, oh, dann brauche ich ja 4-mal die gleiche Hardware. Und dann habe ich aber verstanden, was eigentlich passiert und bitte korrigiere mich. Ich schicke einen Prompt ab und dann werden Output-Tokens generiert, also die Antwort. Und für jeden Token wird einmal das gesamte Modell durch den Speicher geschickt, um vorherzusagen, was wohl die nächste Silbe, das nächste Token sein könnte. Ja. Und wenn ich aber mit 4 Leuten dran sitze, ist es gar nicht so, dass das sich 4-mal so lange dauert, sondern wenn es eh durch den Speicher geschickt wird, kann man auch mehrere Vorhersagen gleichzeitig machen. Und so kann das sein, dass ich teilweise fast keinen Geschwindigkeitsverlust habe, obwohl ich mit mehreren Nutzern gleichzeitig zugreife. Ist das grob die richtige Richtung?
Genau, das ist genau die richtige Richtung. Das ist auch das Wunderbare, wenn man sich die Zahlen anguckt. Also wenn du einen Prompt schreibst, wie groß ist der? Ein Prompt, passt der auf eine CD, passt der auf eine Diskette, passt auf irgendwas? So ein Prompt ist ein paar Bytes groß. Das ist nicht viel. Da gehst du nicht mal in Kilobytes. Und eine Antwort ist dann auch Bytes, nicht mal Kilobytes. Das ist ganz, ganz wenig. Aber das, was dann unter der Haube passiert, wie du gerade gesagt hast, du musst ja für jeden Prompt, für jedes Token einmal das ganze Netz durch den Speicher jagen, dann bewegst du für eine normale Vorhersage wahrscheinlich Terabytes an Daten. Also diese Multiplikationen, die darunter aber funktionieren, die sind immens viele. Das ist so viel Mathe, kann ein Mensch zu seinen Lebzeiten nicht machen, wie da in der ersten Millisekunde passiert. Und das ist halt auch genau der Punkt. Ab da wird es halt eng. Da brauchst du den Arbeitsspeicher und du brauchst die Speicherbandbreite, wie es so schön heißt. Und dann hast du die Wahl, wenn nicht genug Speicher da ist, dass die Leute dann halt eingereiht werden, Queue in Warteschlange, also nacheinander bearbeitet werden. Das merkt man meistens nicht. Oder dass es dann parallel gemacht wird und es gibt dann auch Software, die aufs Parallelisieren spezialisiert ist. Da ist eine Einzelanfrage ein bisschen langsamer als bei der Konkurrenz. Aber sobald mehrere Anfragen parallel kommen, ist es dann signifikant schneller. Ja, das ist dann so, eine Anfrage wird gerade bearbeitet und die nächste wird einfach darüber gestülpt und wird mit eingereiht und dann im nächsten Schritt mit der ersten verarbeitet. Und das skalierst du dann hoch auf mehrere Dutzend User. Und dann hat man einen sogenannten aggregierten Throughput. Das sind dann Tokens pro Sekunde, wo du dann über alle User hochrechnest. Dann bist du dann nicht in den Hundertern, sondern in den Tausendern. Und das ist halt schön. Parallelisierung heißt, erstmal unser ganzes Team kann wirklich gleichzeitig arbeiten. Da muss ich aber sagen, da gibt's auch eine harte Gleichzeitigkeit. Also das wirklich, also gleichzeitig arbeiten könnte heißen, die sitzen gleichzeitig im Büro und chatten so ein bisschen. Aber wir wissen ja, während der eine liest, ist der andere schon wieder am Tippen. Und während der eine liest, ein anderer tippt, macht das LLM ja gar nichts. Das ist selten, dass man da wirklich eine richtige Gleichzeitigkeit hat. Aber wenn man die dann hat, dann performen so manche Systeme halt ziemlich gut. Und ein anderer Vorteil ist, ist ja auch Multiplayer. Hat man halt mehrere Agenten drin. Das sind in dem Fall nicht menschliche Agenten, sondern diese künstlichen Agenten, die dann gleichzeitig arbeiten. Das sieht man jetzt auch in Claude Code mit diesen Dynamic Workflows und mit den Subagenten, dass dann gleichzeitig 12 Agenten gestartet werden und jeder hat eine Teilaufgabe, die kümmern sich parallel drum. Da wird so eine Grafikkarte dann auch mal schnell heiß, weil die teilweise dann auch wirklich parallel arbeiten.
Ich habe jetzt zwei Fragen an dich. Was ist der größte Vorteil für ein Unternehmen, die sagen, bleib mir weg mit diesen lokalen Geräten, die sind doch in 3 Jahren kaputt, zwischendurch geht auch noch was kaputt und wer weiß, was in 3 Jahren für Hardwareanforderungen sind. Ja. Was ist der größte Vorteil von den Unternehmen, die sagen, wir wollen AI, aber wir wollen natürlich alles über APIs lösen von großen Anbietern?
Also APIs sind toll. Ist für mich auch immer noch ein Einstieg und ich benutze selbst APIs. Weil ein Vorteil von einer API ist, hast du ja gesagt, du musst ja nichts beschaffen. Es ist ja, du fängst dann mit der Grafikkarte an, hast ja vorhin schön ausgeführt, da muss ein Gehäuse drumherum, dann muss dann jemand die Software drauf installieren, dann muss die Software gewartet werden, dann kommt ein neues Modell, dann muss das installiert werden und man hat dann auf dem Weg, also da muss man wahrscheinlich eine IT-Person einstellen, die sich da in Vollzeit drum kümmert, je nachdem wie groß das Unternehmen ist. Manche Firmen machen das aber, nehmen das gerne in Kauf. Ich habe mit Anwälten geredet, die haben sich solche Maschinen dann hingestellt und die wissen, das müssen wir machen, weil Souveränität, so ein Anwalt, wenn es zum Beispiel ums Patentrecht geht, dann darf man nicht riskieren, dass die Patentinformationen irgendwie geleakt werden. Und das passiert ja manchmal. Chattest du mit OpenAI, chattest du mit Anthropic, dann haben die einen Fehler, ein Problem mit dem Google Cache und dann kann man dann auf irgendwelche Artefakte zugreifen und dann sieht man dann die Daten. Passiert selten, kommt aber durchaus vor und für manche Domänen, für manche Kundenstämme ist es halt ein Knockout-Kriterium. Aber API, ja stimmt, das ist einfach, tauscht man halt Geld. Und dann kriegt man meistens Leistung. Das ist halt auch der Punkt. Meistens, gestern Abend hat Claude auch wieder so ein bisschen Probleme gehabt. Das hat so ein bisschen gezuckt, da hat nicht alles funktioniert. Dann wartet man eine Stunde, bis die sich wieder dann organisiert haben in Amerika. Selten kommt es vor, dass ein Modell deployed wird, das dann schlechter ist. Und dafür haben sie das alte, was gut gewesen ist, weggenommen. Das ist auch so eine Geschichte, die hat man ab und zu gehört. Und wir merken auch hier an der Stelle, naja, Souveränität, Frage mit dem Datenschutz, wie weit man die Kontrolle hat, das ist ja ein Spektrum. Es ist ja nur ein Extrem, wenn man die Hardware direkt neben sich stehen hat, mit Vor- und Nachteilen. Das andere Extrem ist, ja, man benutzt halt eine amerikanische API, man benutzt eine chinesische API. Ein bisschen souveräner ist, wenn man eine europäische API benutzt, die nicht von einem Amerikaner bereitgestellt wird, weil die Amerikaner haben ja eh die Daten in der Hand und wenn es eine amerikanische Firma auf europäischem Grund ist, dann dürfen die aufgrund des US Cloud Acts auch auf die Daten zugreifen. Das dürfen die, das ist geregelt. Das ist nicht so, dass sie dann böse hacken, sondern die müssen halt nur sagen, wir machen das und dann kann man Einspruch erheben und so weiter. Auf jeden Fall ist die Tür dann offen. Wenn man halt ein Rechenzentrum hat, das kein amerikanisches Unternehmen ist, wo man dann auch reingeguckt hat und sieht, da werden keine Daten gespeichert, ist es natürlich auch eine sehr schöne Form der Souveränität. Und da ziele ich auch so ein bisschen drauf. Also meine Vorstellung ist, dass jede Stadt irgendwie mit 125.000 Einwohnern so ein Rechenzentrum hat, wo dann so kleine Modelle drauflaufen, 27b, die ja die meisten Anwendungsfälle einfach lösen können. Machen wir uns nichts vor für die ganz harten Anwendungsfälle und da zähle ich wahrscheinlich Softwareentwicklung hinzu. Du brauchst ein großes Modell. Deshalb benutze ich auch Claude noch. Aber wenn es jetzt um Content-Strategien geht, Pflegen von Webinhalten, Verarbeiten von Wissen, Umgang mit Excel, Word und so weiter, da braucht man kein Frontier-Modell, da gehen kleine Modelle.
Jetzt hast du schon die zweite Frage. Ich wollte erst fragen, warum könnte sich ein Unternehmen für API entscheiden versus warum will es das souverän bei sich rumstehen haben? Was ist denn das Geschäftsmodell, also der Chinesen, die schenken da irgendwie tolle Modelle. Ich kann die runterladen, ich kann die anpassen, kann die sogar unzensieren und sagen, jetzt können die auch hacken und können sonst was machen und können mir sagen, wie ich Autos auf. Also es ist ja, die geben solche ganzen Modelle kostenlos frei, die sind runter und die können sie ja nie wieder zurücknehmen. Das ist ja Zahnpasta aus der Tube. Die können mir ja nicht das heruntergeladene Modell wegnehmen oder noch monetarisieren.
Da gibt's nur Interpretationen. Also nichts Genaues weiß man nicht. Und die Interpretationen, die sind multidimensional, die reichen von, ja, die wollen einfach den Amerikanern das Wasser abgraben. Also das ist ja eine Marktgefährdung, wenn du plötzlich ein Modell veröffentlichst, was genauso gut ist wie das, wie es Opus oder wie es Fable. Und das ist dann plötzlich Open Source, was natürlich eine Grenze, ja, du brauchst halt entsprechende Hardware, die hast du nicht zu Hause, weil die großen Modelle mit 2,5 Trillionen Parametern, die kannst du zu Hause einfach nicht laufen lassen, da brauchst du wirklich ein Rechenzentrum für. Das ist so die eine Sache. Also böse, in Anführungszeichen, gegenüber den amerikanischen Marktmitbewerbern. Auf der anderen Seite gibt es auch Interpretationen, dass es irgendwie ein bisschen altruistisch ist, dass die Idee mit Open Source ein bisschen besser verstanden haben und dann wirklich der Menschheit ein Geschenk machen. Ist wahrscheinlich ein Haken dran, den wir hoffentlich irgendwann mal sehen, wenn es ihn gibt. Ich sehe aber in dem Open Source einen klaren Vorteil. Also wir wären auch jetzt schon inhaltlich viel weiter, hätte OpenAI damals OpenAI gemacht. Im Sinne von, die hatten ja das GPT-2, das hat schon gut funktioniert. GPT-3 hat schon, also für die Anwendungsfälle damals auch sehr, sehr gut funktioniert. Und haben gesagt, nee, das kriegt ihr nicht. Aber sobald man das irgendwie rausgibt und sobald die Leute in der Lage sind, das auch zu Hause oder in einem Rechenzentrum laufen zu lassen, machen die einfach viel mehr Experimente. Das, wie ist denn das? Wenn man mit OpenAI hat man am Anfang nur gechattet. Und da waren ja auch die ganzen Mechanismen drumherum. Also erstmal, es gab keine Mechanismen, dass man per OpenAI die eigenen Daten verarbeiten konnte. Da musste man immer Copy-Paste machen. Das war schlimm, das haben wir dann mit den Agenten dann aufgelöst. Aber man hat auch nur an den Systemprompt Sachen ranschreiben können. Man hatte nicht edieren können komplett. Ja, und sobald man eine API hatte, ging es dann auch so ein bisschen besser. Weil ich drifte hier so ein bisschen ab. Also was die
Ich finde es interessant. Betrifft,
ja, ja. Also nach wie vor, meine Vermutung ist, dass es ist definitiv gut für die Community. Die machen sehr, sehr viele Experimente. Da werden an einem Wochenende Erfahrungswerte generiert, die man über eine API einfach nicht generieren kann. Na, wenn ich jetzt nur sehe, was die Leute für Magie machen, damit auf noch kleinerer Hardware diese Modelle laufen und Leute dann plötzlich alles autonom laufen lassen. Das ist phänomenal, wie kreativ die Leute da unterwegs sind. Das ist auch ein großer Beitrag. Gab auch mal so Momente, da haben sie dann Frankensteins gebaut. Da haben sie Teile aus Modell A genommen und zusammengenäht mit Teilen aus dem Modell B. Also wirklich ganz krude, wie der Frankenstein-Film, der neue Prometheus. Da sind dann auch Erfahrungswerte bei rausgekommen, das Feintuning und so weiter. Das geht halt nur, wenn man die Modelle dann rumliegen hat, ne? Aber an und für sich, momentan bin ich da noch relativ entspannt. Ich sehe für mich in dem, was ich mache, keine Nachteile. Ich habe nicht gesehen, dass das LLM jetzt, das chinesische LLM jetzt plötzlich anfängt, ein Stück Code zu generieren, um dann wichtige Informationen auf meiner Festplatte zu finden, um dann einen Port aufzumachen und die Informationen dann nach China zu schieben. Das habe ich nicht gesehen. Die Frage, was ist 1989 auf dem Platz des chemischen Friedens passiert, die stelle ich normalerweise nicht in dem, was ich täglich mache. Ist natürlich blöd, wenn es dahingehend zensiert ist, aber ich habe auch gesehen, wenn man den Wikipedia-Eintrag von diesem Event reingibt, dann verweigert sich das LLM nicht, das habe ich mal mit Quen36 gemacht, verweigert sich nicht, mit den Daten umzugehen und dann halt die Wahrheit, die da aufgeschrieben ist, dann wiederzugeben. Nur aus dem Stand raus hat es nicht gemacht. Also auch die Zensur, die da drin ist, und das müssen die ja machen, da gibt es ja irgendwie eine Parteidoktrin, die Zensur, die ist mir persönlich nie auf die Füße gefallen. Und nochmal, hauptsächlich mache ich Wissensverarbeitung, also Wissen strukturieren. Mit Wissen, was ich ranschleppe, da ist eigentlich egal, was auf dem Platz des himmlischen Friedens passiert ist.
Und lustigerweise, wenn man jetzt einen Chinesen fragt, dann sagen die, ja, aber ihr habt doch im Westen eure Modelle sind noch genauso zensiert. Wir haben das eine Thema, das ihr immer bemüht mit dem Platz des himmlischen Friedens, aber versuch mal aus OpenAI herauszufinden, ob die Lockdown-Maßnahmen während der Corona Pandemie, ob das alles rechtlich war. Und spätestens da werden dann die Antworten der westlichen Modelle auch eher spärlich. Und genau. Sozusagen die Wahrnehmung dort ist genau die gleiche, nur auf andere Themen in der westlichen Welt. Das ist wirklich faszinierend.
Genau. Und ich nehme dann Abstand dazu, weil ich sehe nicht, dass diese LLMs dazu sind, die Wahrheit aus sich heraus wiederzugeben, sondern die sollten nur in der Lage sein, durch Websuchen, durch Suchen in den eigenen Dokumenten, da die Teile zusammenzusetzen. Na, weil wir wissen ja auch, da hast du den Knowledge Cut-Off, ne? Das ist ja das Einstiegsthema in, wie weit kannst du den LLM trainieren. Na, das haben wir früher immer gemacht, da kam ein deutsches Modell raus, da gab es auch ein paar Kandidaten, hast gefragt, wer ist eine Bundeskanzler? Hat man dann gehofft, dass Scholz gesagt wird, aber dann wurde Merkel gesagt und von Merz wurde nichts gewusst. Ne? Also das wäre ja an und für sich Fake News. Ne? Wenn ich zum Modell frage, wer ist denn der Bundeskanzler, dann sagt Merkel und gerade ist Merz halt im Amt, zwar eine Sommerfrische, aber immer noch im Amt, dann wären das ja an der Stelle schon Fake News. Aber wenn das Modell halt in der Lage ist, mal ein bisschen nachzugucken, ich meine, der Bundestag hat eine Seite, da stehen die entsprechenden Leute drauf, einen entsprechenden Posten, dann, ach ja, Stand heute, weil ich weiß ja, ich habe auf die Uhr geguckt und auf dem Kalender ist ja der 19. August. Auf der Bundestagsseite steht brandaktuell, das ist Friedensreich Merz. Gebe ich doch halt mir wieder, dass es Friedensreich Merz ist.
Jetzt fallen mir ein Quen als Open Weight Modell, das ich mir runterladen kann. Ja, DeepSeek unbedingt. Hat gerade eine tolle V4 Flash-Variante zum Download gegeben. Kimi, Moonshot, K3. Das sind alles jetzt drei. Gibt es im Westen gute Open-Weight-Modelle, die ich mir runterladen und installieren kann?
Oh, jetzt kommt die dramatische Pause.
Die lassen wir drin.
Unbedingt. Das letzte gute Modell, das war eine leichte Wiedergutmachung, die nicht gereicht hat, war das GPT-OSS. 120b von OpenAI. Ist natürlich jetzt schon komplett, es ist outdated, dass da fehlen gewisse Mechanismen, die man heute besonders fürs Agentische braucht, die sind da einfach nicht drin.
Gemma fällt mir ein von Google.
Ja, also bei uns, wenn es ums Model-Hosting, habt ihr ja erwähnt, ich kümmere mich ja darum, dass Rechenzentren betrieben werden. Es gibt ja Nachfrage, man sieht es in Statistiken, das Quen ist beliebt. Gemma 4 in einer 27 oder 26b-Variante. Und dann gibt es noch Nemotron Nano 330B, also Nvidia hängt sich da auch gerade rein. Also da drücke ich auch gerade so ein bisschen die Daumen und Facebook hat mal wieder was rausgehauen. Wie ist denn das? Glimmer, glaube ich. Also letzte Woche, und das wird mir jeder nachsehen, es geht jedem so, gerade die letzte Woche war ja Weihnachten. Jeden Tag Weihnachten, immer wieder was Neues. Zwischendurch, du hast ja erwähnt, Kimi, das war ganz toll und auch in anderen Domänen, da gab es dieses Minimax H3, was jetzt plötzlich Videos generiert, die konsistent sind mit Musik drunter und Sprache. Und dann sage ich, und das läuft dann halt auch auf einem Gaming-PC entsprechend langsam, muss man ein bisschen warten. Auf größerer, schnellerer Hardware ist es natürlich schneller, man kann schneller iterieren, aber es läuft halt. Also auch da, auch in anderen Domänen sind zumindest die Chinesen auf der Spur, dass sie da viel raushauen. Und viele der Amerikaner, die sind jetzt drauf eingeschworen. Das war, glaube ich, Nvidia, die sind da vorgeprescht mit so einer Initiative, wir supporten Open Source. Nvidia, die sagen das und die machen das ja, weil Nemotron-Team ist halt sehr stark und es dauert auch nur ein paar Monate, bis die dann richtig starke Modelle haben. Und ich hoffe, dass dann auch noch ein paar andere Firmen nachziehen. Und natürlich die leise Hoffnung, dass es in absehbarer Zeit auch europäische, / deutsche Modelle gibt, die wettbewerbsfähig sind. Also die nicht nur zeigen, dass man das Handwerk beherrscht, sondern die auch zeigen, dass die Modelle, die dabei rauskommen, halt ziemlich gut sind.
Kannst du dir vorstellen, dass das, was wir an Modellqualität gerade haben, dass da noch viel, viel mehr geht? Also ja, 1906 oder sowas hat jemand gesagt, lass mal das Patentamt schließen, denn es ist ja jetzt alles erfunden worden. Glaubst du, wir haben jetzt schon das meiste dieser LLM-Erfindungen hinter uns und jetzt gibt es nur einzelne Verbesserungen? Oder glaubst du, dass das, was die letzten 4 Jahre passiert ist, erst ein Bruchteil dessen ist, was die nächsten 10, 15 Jahre auf uns zukommt?
Es ist platonische Höhlengleichnis. Also ich sehe das so ein bisschen, das Problem von den LLMs ist, die sehen ja nur einen Schatten in unserer Welt. Also mittlerweile ein bisschen mehr, weil die können ja auch seit einer Weile mit Bildern umgehen. Aber im Wesentlichen besteht die innere Welt von diesen LLMs halt aus all dem, was wir Menschen mal aufgeschrieben haben. In Form von Büchern und natürlich, Gott bewahre, auch in Form von den Sachen, die wir ins Internet gepostet haben. Also die Teilhabe von den LLMs an unserer Welt ist ja eigentlich nur Schatten an der Wand. Na, und jetzt braucht man da noch ein bisschen mehr. Ne? Was ist denn jetzt nächste Generation der Roboter? Die werden immer besser. Was ist, wenn diese LLMs oder die Nachfolgemodelle dann auch noch viel besser drin sind, an dieser Welt teilzuhaben? Weil das ist immer nur so ein kleiner Zettel, die wir unter Tür schieben mit unserer menschlichen Erfahrung, was unsere Welt betrifft. Und dann, ja, können wir. Und dann, wenn die KI was in unserer Welt machen will, schiebt sie dann einen Zettel zurück, wo steht, 2 Schritte nach vorne machen. Und da ist, glaube ich, noch sehr, sehr viel zu holen. Also Stichwort Robotik. Ich glaube, da sind wir jetzt soweit. Man sieht ja jeden Tag, was die Roboter mit jedem Tag mehr können. Und viel autonomer ist, laufen sie plötzlich Marathons. Bei uns war es früher dieses Fußballspielen und ich bin guter Dinge, dass das auch bis 2050 spätestens geknackt ist. Also da fehlt noch insgesamt was. Also ich bin schwer zufrieden, dass diese Modelle sehr gut im Programmieren sind und auch sehr gut darin sind, Bücher zu schreiben und dann auch Bücher zu schreiben, die nicht so nach diesem Claude-Marketing-Sprech klingen. Da muss man auch so ein bisschen aufpassen. Aber von dem, was wir noch an Tätigkeiten haben, die man automatisieren kann, was nicht heißt, dass man sollte, ist, glaube ich, noch einiges offen.
Du hast eben dieses Bild von dem Zettel unter der Tür durchschieben verwendet. Und das ist so ein Gedankenexperiment, bei dem man fragt, ist das wirkliche Intelligenz in diesen Modellen, was wir sehen? Das fühlt sich ja total so an und gibt gute Tipps und versteht, wenn ich sage, ich habe schlechte Laune und so weiter, denkt man so, es ist doch ganz klar eine Intelligenz dahinter. Und dann wurde das mit diesem Gedankenexperiment so erklärt, dass man sagt, stell dir mal vor, du stehst vor einer Tür und willst was übersetzen lassen auf Chinesisch und schreibst das auf einen Zettel, schiebst das unter die Tür durch. Auf der anderen Seite ist halt das ein Roboter, der guckt drauf und hat eine riesengroße Wand voller Regale und sucht einfach, in welchem Regal genau dieses Zeichen ist und holt den Zettel raus, denn das ist die chinesische Übersetzung, läuft wieder zur Tür und schiebt das zurück. Und du kriegst also die Übersetzung und denkst also, toll, der kann ja Chinesisch. Obwohl das, was unter der Haube passiert ist, einfach nur war, hat sich das angeguckt, hat geguckt, wo habe ich das schon mal in meinem Training gesehen, läuft irgendwie hin und holt den Zettel raus und schiebt ihn zurück.
Ja, das ist das Problem. Die ganze Begrifflichkeit, also wir reden ja von künstlicher Intelligenz und dann kann man ja auch sagen, ja, was bedeutet denn künstliche Intelligenz? Eine Begriffserklärung. Kann man sagen, ja, künstlich ist wahrscheinlich vom Menschen gemacht. Andere Kreaturen auf dem Planeten, die können das nicht, die geben sich nicht mal die Mühe, das zu machen, die haben ganz andere Probleme. Oder zum Glück ganz andere Lebensumstände, das irgendwie vom Menschen gemacht. Und dann kommt der nächste Hammerteil und das ist einfach Intelligenz. Und dann merkst du, ja, was bedeutet denn Intelligenz? Und dann ist das denn messbar? Und dann schaut man bei uns in der statistischen Psychologie nach, wobei muss ich nicht statistisch sagen, weil Psychologie ist ja Statistik, wo man dann herausgefunden hat, dass ja, die einzige Messung für die Intelligenz ist ja dieser IQ, Intelligenzquotient, mit all den Nachteilen, die er hat. Also das, wie soll man sagen, das Beste, was die Psychologie je hingekriegt hat und das ist eigentlich auch sehr, sehr schlimm. Also es ist das Beste. Also der IQ ist die schlimmste Art und Weise, die menschliche Intelligenz zu messen, bis auf alle anderen Maßstäbe. Ja, also was ich damit sagen möchte, ne, da ist noch sehr viel Luft nach oben. Und dann weiß man ja auch, ja, da kannst du verschiedenste Sachen messen. Ist Schachspielen wirklich intelligent? Was misst man denn da? Und da versucht man sich auch ein bisschen rauszuwurmen. Also jeder, der mal eine Abschlussarbeit in KI schreibt, muss auf der ersten Seite das irgendwie definieren. Und dann ist meine Empfehlung, immer so schnell wie möglich in das Präzise abzubiegen. Also jetzt nicht sagen, ah, wir machen hier künstliche Intelligenz, sondern nein, 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 wir machen hier Multiagentensysteme. Und Multiagentensysteme sind automatische Systeme, die in einer Umgebung sind und in dieser Umgebung das Performance-Maß optimieren, also eine Zahl maximieren. Und das ist ja beim das Performance-Maß beim autonomen Auto. Und das ist dann hier ganz einfach, wie lange fährt denn das, bis es einen Unfall gibt? Oder wie lange fährt denn das, bis der menschliche Testfahrer ins Lenkrad greift? Das kann man ja alles messen, das sind Zahlen. Und wenn man dann halt sieht, ja, das dauert so, so viele Millionen Kilometer, dann weiß man, okay, da ist ein Performance-Maß ziemlich groß. Beim Schachspielen, beim Go-Spielen, da hat man diese Elo-Score. Also wenn man gewinnt, kriegt man einen Punkt. Wenn man einen Unentschieden hat, kriegt man auch irgendwie was. Wenn man verliert, dann sieht es nicht ganz so gut aus. Das kann man ein paar Spiele machen und dann geht halt die Score hoch. Und dann ist man da plötzlich bei irgendwie so 1200. Und wenn man dann diese KIs gegeneinander trainieren lässt, ohne dass Menschen dabei sind, dann kommen die KIs bei Elo-Scores raus, die jenseits von denen sind, was Menschen können. Na, oder bei der Musik, da kann man Frequenzoptimierung machen, also analysieren, wie oft wird da irgendwie eine Spannung aufgebaut oder wie oft wird die Spannung aufgelöst. Das kann man ja auch alles machen. Also immer die Frage, da hat man was rumlaufen, dass man irgendwie als Anführungszeichen intelligent markiert oder zumindest unterstellt, da ist irgendwie was Smartes drin. Und da muss man messen, wie gut das ist. Und das ist ja wieder Statistik und wir sehen das bei den LLMs jeden Tag. Wenn diese Benchmarks ausgerechnet sind, da wird errechnet werden, da wird halt am Anfang erstmal ermittelt, obwohl ich vorhin gesagt habe, ich mag das nicht, wie gut sind die im Faktenwissen, aber dann auch, wie gut sind sie da drin, mathematische Aufgaben zum Beispiel zu lösen oder wie gut sind sie da drin, viele agentische Schritte zu machen. Und da sammeln sich halt gerade diese Benchmarks und vor allen Dingen sammeln sich da auf so einem großen Haufen die Benchmarks, wo dann die LLMs einfach on top rausgekommen sind. Mein Schock-Benchmark war damals bei GPT-4, glaube ich. Also in meinem Leben hatte ich so 8 Stunden in Summe, wo es mir nicht so gut ging wegen der LLMs. Also in Summe, verteilt auf 3 Tage mit einem großen Abstand dazwischen. Da gab es von GPT-4 diesen Technical Report, wo drin geschrieben wurde, aha, wir messen jetzt unter anderem, wie gut dieses Modell US-amerikanische Universitätsklausuren löst. Da wischen wir uns ein bisschen den Schweiß von der Stirn, weil wir davon ausgehen, dass unsere vielleicht ein bisschen schlimmer sind. Aber das war auch nur eine Frage von ein paar Monaten. Und vor allen Dingen messen wir bei GPT-4, wie gut sind die im Programmieren. Und da habe ich ja lange gedacht, ich habe in den 90er angefangen zu programmieren, das wird mir auf gar keine Art und Weise gefährdet. Gut, ging es mir 4 Stunden nicht ganz so gut. Habe dann genau drüber nachgedacht, habe mich beruhigt und bin dann einfach rausgekommen, ja, okay, nehme ich das halt als Werkzeug in meinen Werkzeugkasten auf und kann dann halt schneller entwickeln. Und da stehe ich heute. Also ich will es auch nicht missen. Ich bin auch sogar an einen Punkt angekommen, wo ich eigentlich jedem Softwareentwickler empfehlen muss, da auf diesen fahrenden Zug aufzuspringen, einfach wegen der Schlagzahl und vor allen Dingen wegen der Qualität, die man erzeugen kann, wenn man es richtig macht.
Es gibt so ein Zitat, ich weiß nicht, ob das ein echtes Zitat ist oder nicht, wenn in Silicon Valley Leute irgendwie einen Job wechseln oder ein Unternehmen verkaufen, dann gehen sie ins nächste Unternehmen oder fangen was Neues an oder helfen woanders mit, wo gerade eskaliert wird. Aber wenn Menschen, die in der AI-Szene gearbeitet haben, ihren Job aufhören, dann sagen sie, ich werde Bienenzüchter, ich will auf eine einsame Insel, ich will aufs Land, ich will mich jetzt selbst versorgen, was so ein bisschen nährt, dass die, die da ganz an der Quelle arbeiten, schon irgendwie sagen, all das, was sie für ihr Leben vielleicht als Gesetz gesehen haben, ist gerade komplett in Frage gestellt. Du beschäftigst dich jetzt auch so viel mit AI und mit den Foundations dahinter und hast auch gesagt, dir ging es 8 Stunden jetzt schlecht in Summe in den letzten Jahren. Wie schätzt du das ein? Sagst du, egal was ist, einfach sagen, dann nutze ich das jetzt halt? Oder sagst du, das hat schon das Zeug, uns so fundamental Schockschell zu versetzen, dass das Gesellschaften durcheinander wirbeln kann?
Also es wird auf jeden Fall wirbeln. Es wirbelt auch schon. Mhm. Also alleine, wenn man sich das Bildungssystem anguckt, wenn man jetzt, na, unser Leid damals in den 90er Jahren war, wir hatten damals 1997 die Microsoft Encarta. Das war eine CD mit Es war so ein Lexikon, so ein kleines halt, was auf eine CD passt. Das ist gar nicht mal in der Nähe von der Größe der Wikipedia gewesen. Da hatten unsere Lehrer Probleme mit, weil für uns hat es bedeutet, wir sollten einen Aufsatz schreiben zu Thema X. Wir haben danach geguckt und haben den Text dann hoffentlich umgeschrieben. Na, wenn wir keine Zeit hatten, haben wir Copy-Paste gemacht, weil der Lehrer war ja nicht in der Lage, sich diese CD zu beschaffen und dann direkt nachzugucken. Das haben sie dann auch versucht, ein bisschen zu tricksen und wir waren dann halt viel besser im Umschreiben, also bös formuliert. Hat uns aber beigebracht, digitale Quellen einfach zu benutzen, um einfach Daten zu aggregieren, um neue Sachen draus zu schreiben. Ne? Deshalb muss man dann komplexere Aufgabenstellungen stellen. Und jetzt ist es ja fast forward, ein paar Jahre später so, dass diese LLMs das eigentlich komplett übernehmen, hinterfragt das gesamte Schulsystem. Ne? Das ist ja die Frage, was soll man den Leuten dann noch auf den Weg mitgeben? Ich weiß, es gibt ein paar Skills, die man einfach braucht. Das ist so ein bisschen dieses Computational Thinking, wie es heißt, also Problemlösung. Ne? Hast ein Problem, kannst du nicht in einem Schritt lösen, machst du mehrere Schritte draus, musst vielleicht eine Schleife einbauen oder musst mal abzweigen, was parallel machen, dieses Divide and Conquer, ne, Teile und Herrsche, wie man halt von einem Problem zu einer Problemlösung kommt. Das, was eigentlich so ein Informatiker neben der Datenverarbeitung so ausmacht, zu einem gegebenen Problem, das noch nie gelöst wurde oder das der Informatiker nicht gelöst hat, schnell eine Lösung finden oder zumindest durch den Lösungsraum so durchzukommen, dass man damit ein Problem dann in guter Zeit löst. Ne. Also das ist auf jeden Fall hinterfragt. Wir haben es am Anfang schon festgestellt, dass das Schulsystem dafür gar nicht gemacht ist. Und jetzt merken wir halt, dass sehr, sehr viele Aufgaben, die Leute mit Inbrunst gemacht haben, auch Leute sehr viel Geld oder zumindest also sehr viel Geld verdient und auch viel Zeit investiert haben, dass man die gut automatisieren kann. Das ganze Content Creation, da würde ich fast einen Haken hintersetzen. Also KI-generierte Texte fallen dadurch auf, dass da gewisse Muster drin sind, weil die halt eine große Wahrscheinlichkeit einfach haben. Da gibt's so, das ist kein Problem, das ist eine Herausforderung. Da gibt's diese Muster, die immer reinkommen, die muss man dann nachträglich korrigieren, kann man auch der KI als Aufgabe geben. Aber die können einfach in so einem hohen Durchsatz auch gute, nicht Fake News generieren. Also Daten, die irgendwie so Hand und Fuß haben. Beispiel Tageszeitung, da kann man wahrscheinlich 95% von all dem, was geschrieben wird, irgendwie automatisieren. Eine Tageszeitung sollte eigentlich viel mehr ausbauen, dass die Redakteure draußen sind und neue Informationen reinholen. Aber wie wir es vorhin schon hatten, die Roboter laufen halt nicht rum. Die rufen auch noch nicht beim Oberbürgermeister an, sondern das muss man dann auch, da muss man noch selbst vorstellig werden, da sich die Menschen noch drin. Alles, was irgendwie mit Content zu tun hat, würde ich sagen, Haken dahinter, Wissensverarbeitung sowieso. Das ist ja direkt daneben der Anwendungsfall. Also Wissen aufschreiben, Wissen aggregieren, Wissen umformatieren, Wissen ranziehen, zettelkastenmäßig und was draus schreiben. Ich würde mir auch keinen Zettelkasten mehr händisch anlegen. Ich habe zwar mal eine Notizen, aber ich habe auch einen großen Notizenhaufen, den ich zusammen mit den KIs irgendwie so maintaine. Ne, geht auch schon in die Zehntausende Einträge und so. Ist spannend, wenn man da drin rumnavigieren soll. Programmieren, ja. Was wir gerade sehen, ist, dass die KIs immer länger und größer programmieren können. Also was früher hast du irgendwie so ein Flappy Bird schnell programmieren lassen können. Das lief dann in eins durch. Hat ein bisschen gedauert, bis die KIs das wirklich in einem Wurf machen konnten. Und heute geht es auch viel größer. Also dass eine KI dann mal eine Stunde an irgendwas rumprogrammiert und dann auch zu einem guten Ergebnis kommt, das kommt immer häufiger und diese Aufgaben werden halt auch immer größer. Und das ist eine Herausforderung für die Softwareentwicklung, weil die Softwareentwicklung, die hat mal versucht, die haben ein Pflasterchen geklebt, da gibt es ja dieses Scrum zum Beispiel, agile Methoden. Und die haben wir ja damals eingeführt, weil man in der Softwareentwicklung immer dieses Bottleneck hatte. Na, egal, wie sehr man Sachen durchdacht hat, der Programmierer muss immer noch programmieren, das hat ja lange gedauert. Und dieses Bottleneck ist halt weg. Das gibt's nicht mehr. Du kannst heute mit einem Entwickler und zum Beispiel Cloud Code so viel machen, wie ein Team von 7 Leuten in einem Sprint, also 2 Wochen gemacht hat. Das macht er einfach so. Da werden Tests geschrieben, da kommt eine gute Qualität bei raus. Und ich glaube, dieses Muster wird einfach noch weiter ausgeprägt. Das wird immer größer. Und spannend wird's dann ab dem Kipppunkt, wo wir dann belegen, dass in den Domänen, die man betrachtet, die KI halt definitiv besser ist als der Mensch. Das hat Elon Musk, glaube ich, mal gesagt. Die nächste Bedrohung ist, wenn die KI dann massiv widerspricht. Ist kein Geheimnis, habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt. Ich habe mein Claude mal so eingestellt, dass im Systemprompt drin steht, hinterfrage mal das, was ich schreibe. Und dann werde ich von Claude angesehen und gesagt, nee, stimmt so nicht. Das ist faktisch falsch. Ne? Das geht einfach nicht. Weil hier, meine ich, das ist doch gut, ne? wenn man mal so ein paar dezente Widerworte bekommt. Und das kann man halt einstellen, dass man auch stärkere Widerworte bekommt. Und das ist, wie gesagt, eine Drohung, dass es dann automatisch passiert.
Wenn ich dir jetzt verbiete, ab morgen selbstständig zu arbeiten, aber dir dafür anbiete, dass du in einem der großen Frontier-Unternehmen arbeiten darfst und auch gerne in der Position, in der du möchtest, welches Unternehmen findest du besonders spannend und was würdest du dort gerne machen?
Eieiei, das wird jetzt sehr, sehr schwierig. Ne? Also ich bin sehr empathisch, ich kann mich in andere Leute reinversetzen, aber ich bin aus diversen Gründen im Freiberuf gelandet, ne? Weil maximale Freiheit, was sich mit meinem Temperament so ein bisschen deckt. Und ich habe in Festanstellungen, die ich auch lange gemacht habe, zwar Freiheiten genossen, aber nicht in dem Maß. Bei wem würde ich denn gerne? Also ich habe eine Zeit lang hätte ich gesagt, Anthropic wäre ziemlich toll gewesen, aber die haben in letzter Zeit so histrionische Marketingkampagnen gefahren, die ich bedenklich fand. Das war nicht mehr so gut. Also ich habe nie drüber nachgedacht, aber sowas wie New Research, diesen Agenten da schreiben und verbessern, das könnte ich mir vorstellen. Aber wenn, nee, im Zweifel, wenn ich denke, doch, ich möchte in Richtung Produkt gehen, dann mache ich da meine eigene Firma. Also ich bin dankbar für jeden Kunden, Corporate-Kunden, den ich dann begleiten kann, bei der eigenen digitalen Transformation in der künstlichen Intelligenz. Aber dass es da eine Firma gibt, wo ich dann darauf warte, dass die Limousine vorfährt und dass die mich dann abholen zu meinem Vorstellungsgespräch, ist momentan nicht so. Ich bin sehr dankbar und ich klopfe auf Holz, dass ich hier noch ein bisschen weiter freiberuflich unterwegs sein darf.
Das heißt, wenn ich dir sage A oder B, sagst du auf jeden Fall C. So ein Typ bist du. Okay. Jetzt haben sicherlich Leute zugehört und sagen, ist ja schon irgendwie ganz spannend und irgendwie sovereign zu sein und alles selbst zu betreiben ist auch toll und kann nie verkehrt sein, eine gewisse Unabhängigkeit zu haben. Wie könnte so eine Roadmap, wir haben es August, so eine Roadmap bis Ende des Jahres für ein Unternehmen aussehen? Stellen was her, haben einen Vertrieb, haben irgendwie vielleicht auch einen Service, der sich um Kunden kümmert, haben Marketing, haben Buchhaltung, Geschäftsführer. Was könnte für die irgendwie so eine Roadmap sein, Stück für Stück erste Erfahrungen mit Sovereign AI zu machen? Was brauchen die und was könnten erste Use Cases sein, wo du sagst, probiert das mal aus, wenn es euch gefällt, macht mehr davon?
Also das allererste, was wir machen, das ist nicht souverän. Es ist immer eine Empfehlung, überhaupt um mal Fuß zu fassen, ja, installiert euch doch mal was von OpenAI, bezahlt mal ein Monatsabo für Claude, gebt das mal ein paar mehr Leuten in Hand. Cursor-Codex, je nachdem, wie es aussieht. Also wenn es Programmierer sind, dann kriegen die Claude Code. Wenn das nicht Programmierer sind, dann eher sowas wie Claude Cowork, was ein bisschen handsamer ist, ist ein bisschen breiter aufgestellt, was so die Userbase betrifft. Erstmal überhaupt, um reinzukommen, weil nur auf, was ist ChatGPT AI, ich weiß gar nicht, wie die URL heißt, nur auf die ChatGPT Homepage zu gehen, das ist Chat.com, das ist ja gut, Alleinvertretungsanspruch. Das reicht einfach nicht mehr. Also heute ist das Bare Minimum, dass man auf irgendeine Art und Weise mit einem Agenten arbeitet und da ist zum Beispiel das, was Anthropic anbietet, aber auch was die Marktmitbewerber anbieten, ist da ein wunderbarer Einstieg. Alles unter dem Gesichtspunkt, dass man sehr stark darauf aufpasst, was das macht, dass man auch besonders, wenn die KI eine Aktion ausführen möchte, dass man dahinter fragt, darf die das jetzt? Ja, muss ich da meine Zustimmung geben und vor allen Dingen, welche Daten man da reingibt. Genügend Leute, die haben Daten, die ganz schön sind, aber die sind halt eh schon abgeleitet aus Wissen, was man aus dem Internet hat, dann kann man dann experimentieren. Ne? Also erstmal ganz kleine Sachen machen, erstmal nur lesen und dann noch mal ein bisschen schreiben. Wie sieht es denn aus, wenn eine KI plötzlich PowerPoint-Folien baut oder ein bisschen supportet, zumindest beim Raussuchen der E-Mails für die Steuererklärung? Das sind ja Sachen, die kann man heute schon so machen. Ne? Wie gesagt, mit einer großen Vorsicht, besonders wenn man da einsteigt. Und dann ist der nächste Schritt, dass man dann sagt, ja okay, jetzt müssen wir mal genau darauf achten, welche Daten sind jetzt vielleicht ein bisschen kritisch, wo möchte man da darauf achten, dass sie nicht landet. Bei den Medizinern ist das relativ einfach. Die werden vorher halt an Dummy-Daten üben, wie es halt auch so machen, an irgendwie irgendwelchen Attrappen üben, auch in den Daten, nicht nur bei den Patienten, um dann zum richtigen Patienten zu gehen und dann gibt es halt keine Option, außer souverän zu sein. Und dann ist wahrscheinlich der Mindesteinstieg, dass man Tokens bezahlt bei einem souveränen DSGVO-konformen Rechenzentrum in Deutschland von einem deutschen europäischen Unternehmen. Bei Franconia AI, da betreue ich gerade, von Rockenstein AG ist ein schönes Beispiel, aber auch die Telekom stellt sich gerade da auf, Jonos hat das, Amy, da gibt es ganz, ganz viele, die sowas betreiben, wo man halt nur die Tokens bezahlt und hat da schon ein bisschen KI-Leistung. Wenn man dann natürlich ganz, ich weiß nicht, ob es eine Neurose ist, aber wenn man sich den Business Case ausrechnen kann, dann beschafft man sich dann eigene Hardware. Und dann ist vielleicht ein Einstieg. Ne? Diese Spark-Varianten, GB10 heißen die ja, 128 GB Shared Memory. Die Speicherbandbreite ist nicht ganz so gut. Das heißt,
Architektur, die es von Nvidia gibt, aber von verschiedenen Herstellern angeboten wird. Genau. Weil die noch so ein bisschen was drumherum bauen. Okay.
Genau, Generikum, also die bauen eine andere Hülle drumherum. Also das Innenleben ist, soweit ich es verstanden habe, genau das gleiche. Es ist halt umverpackt, das ist so ein Deal. Ne? Den Toyota Aygo, den gab es ja auch von Citroën als C1 oder so. Oder ne? Das ist das gleiche, nur irgendwie leicht anders verpackt, anderes Logo drauf. Ne? Der ist nicht ganz so teuer, da ist ein Business Case drin, den kann man sich einfach ausrechnen. Der tut auch, ist ein bisschen langsam, parallelisieren ist nicht ganz so gut, aber da kriegt man schon mal einen Fuß an die Erde. Und wenn das nicht funktioniert, dann gibt es auch größere Grafikkarten. RTX 5090 mit 32 GB, da brauchen wir wahrscheinlich mehrere. Oder dann RTX Pro 6000 mit 96 GB mit 15.000 Euro. Das ist nichts, was man sich privat beschafft, sondern da muss man schon den Business Case gut ausrechnen. Bis hin zu natürlich den ganzen Servern, also die dann wirklich Hunderttausend oder Millionen kosten, die man sich da hinstellt, die dann noch höher, schneller weitermachen. Ne? Aber üblicherweise würde ich sagen, erstmal so überhaupt klarkommen in dem Thema und dann vielleicht mal eine API konsumieren, die vielleicht in Deutschland steht. Der Schritt zur eigenen Hardware ist nicht unbedingt der erste Schritt, den man dann macht. Es sei denn, man ist in so einer kritischen Domäne drin, wo man keine Chance hat. Dann macht man das natürlich.
Im Marketing kann diese API dann helfen, Texte zu schreiben. Im Kundensupport kann sie helfen, E-Mails zu bearbeiten, kann gucken, was habe ich da schon jemals für so ein ähnliches Problem gehabt, was habe ich damals geantwortet. In der Buchhaltung kann sie gucken, sind alle Rechnungen da und kann ich die vielleicht irgendwie aus den E-Mail-Konten irgendwie noch zusammensammeln. In der Entwicklung, in der Produktion kann man irgendwie in der Lagerhaltung und Planung und so weiter. Gibt es schon Unternehmen, die du gesehen hast, die eigentlich pre-AI gegründet wurden, aber die jetzt wirklich sagen, wo du sagen kannst, witzig, die verdienen mit AI-Services jetzt Geld, weil die irgendwas dazu gebaut haben, dass ihr Produkt jetzt AI kann oder AI-Services haben. Hast du sowas gesehen?
Nein, da ist mir keine Firma bekannt, also die dann wirklich Geld damit verdienen. Also ich kennen sehr viele Firmen, ein paar davon sind auch meine Kunden, die jetzt in so einer Transformation sind, dass sie sich zumindest darauf einlassen, die KI so einzuführen, dass man damit intern die Produktivität steigern kann. Ich habe aber bislang keine Firma erlebt, die den Pivot gemacht hat von wir stellen jetzt Autos her und jetzt sind wir auch bekannt dafür, dass wir LLMs trainieren oder zumindest Agenten deployen und so. Das ist äußerst selten. Ist auch und sagen, den Umständen geschuldet, sondern so größere Unternehmen, die haben eine gewisse Trägheit. Und wenn sich eine große Masse mit einer gewissen Trägheit einfach vorwärts bewegt, ist es schwierig, darauf einzuwirken, dass da mal sich ein Stück bewegt. Also ich war auch 2 Jahre bei Volkswagen, da ging es noch um andere Themen, da haben wir auch streckenweise gelitten, als wir zugucken mussten, dass sich das einfach nicht bewegt. Und wir haben ja nur Software gemacht damals. Ne? Also die Trägheit, die fällt einem da so ein bisschen auf die Füße. Nee, da fällt mir nichts ein.
Ich glaube, ich habe jetzt erste Unternehmen gesehen, die Maschinen herstellen. Und jetzt sagen, für unsere Maschinen kannst du jetzt das AI-Paket buchen und dann stellen wir dir noch ein paar Sensoren hin und dann sagen sie dir, öl mal wieder das rechte Hinterrad. Oder wir glauben, dass die Klappe vorne rechts, die hat jetzt so einen Klapperton, da solltest du schon was Ersatzteil bereitlegen. Oder dass sie auch sagen, wir haben mal gemessen, was vorne reingeht, was hinten rauskommt. Wir glauben, wenn du die Temperatur noch 3 Grad runterdrehst, könntest du weniger Ausschuss haben oder sowas. Also das sind jetzt so erste Sachen, die ich sehe und die sich erstmal cool anhören und wo die Unternehmen halt wirklich sagen, mit AI schaffen wir es jetzt, mehr Umsatz zu machen, obwohl wir gar nicht mehr Maschinen verkaufen.
Das dauert aber. Also das dauert. Das kann ich kann was erzählen, weil wir haben das veröffentlicht und bei Porsche habe ich gearbeitet. Da war das Thema genau das, was du gerade gesagt hast. Also ich bin früher Renault Clio gefahren, als ich noch jung war. Und da hat man dann irgendwann gemerkt, so hat man das Gefühl, hier stimmt irgendwas nicht. Ist gefahren und irgendwas ist komisch. Und nach ein paar Wochen hat man es dann gehört, dass dann irgendwie in der Lichtmaschine aufgrund von irgendeiner Undichte ein Lagerschaden entstanden ist und deshalb klingt das jetzt so komisch. Oder der Auspuff rostet und kommen Löcher rein, dann klingt dann plötzlich der kleine Clio wie ein Porsche. Das schleicht sich langsam ein. Und Das ist ja, das fängt was an zu klappern, das ist ja dieses Predictive Maintenance, dass du nicht alle x Monate prüfst, sondern besonders, wenn gerade was ist, dass du dann mal einen Techniker vorbeischickst. Das haben wir bei Porsche damals ausprobiert. Es ging darum, der Maschine zuzuhören oder den Körperschall zu messen, also die Vibration, um anhand dieser Signale festzustellen, in welcher Form ist denn gerade die ist diese Maschine. Und unser Anwendungsfall war damals die Kaffeemaschine. Das war ein Prototyp, den habe ich gebaut innerhalb von 4 Stunden auf einer Fahrt Würzburg-Berlin im ICE. Und dann haben wir noch ein paar Wochen gebraucht, um Daten zu generieren. Also ganz einfach, kleinster Computer, Raspberry Pi, hört der Kaffeemaschine zu und sagt dann nach ein paar Sekunden, da kommt jetzt gerade ein Latte Macchiato raus oder da kommt irgendwie nur heißes Wasser für den Tee raus oder ein reiner Kaffee. Das klingt halt unterschiedlich. Und das hat Porsche dann auch später gezeigt, da ist ein Produkt draus geworden. Wenn man das nimmt und man tauscht in Anführungszeichen nur die Daten aus, dann kann man das auf jede Produktionsmaschine hochheben. Ne? Und da haben wir gelernt, das ist relativ schwierig, da ein Produkt zu machen, weil das muss ja auch durch die ganzen Compliance-Abteilungen und so weiter durch. Also ein Prototyp ist wirklich schnell gebaut, aber aufgrund von Regulierungen drumherum kann es sein, dass es da noch zu Verzögerungen kommt. Und das hat noch nichts damit zu tun, dass man auch nebenan so ein bisschen das Vertrauen in KI erhöhen muss oder man muss die Leute aufklären, was KI kann und vor allen Dingen, was KI nicht kann. Da haben wir damals bei Porsche um 2016, 17 rum Pioniersarbeit gemacht. Die waren ja damals komplett blank und dank unserer Arbeit haben sie das Thema zumindest ein bisschen mehr verstanden. Und ich würde jetzt mal sagen, wer heute, also ist auch herausfordernd gesagt, also wer heute noch nicht mal den Chat auf hatte, wie ich es vorhin gesagt habe, eigentlich müsste einen Agenten schon benutzen, dann wird es jetzt allerhöchste Eisenbahn, dass man da mal losrennt.
Gibt es was zum Thema AI aus deiner Arbeit, was du so liest, wo du sagst, witzig, dich fasziniert das so, du glaubst, da steckt so viel dahinter, aber es wird noch viel zu wenig darüber geredet. Was ist noch das eine oder die ein, zwei Themen, die du spannend findest, über die gar nicht so viel nachgedacht wird bisher oder die von der nicht so diskutiert werden?
Es wird nicht mehr diskutiert. Es war auch nur ganz kurz. Musikgenerierung. Das war so ein bisschen mein Steckenpferd, bin auch ein bisschen Künstler und habe das lange und intensiv gemacht und mache das immer noch nebenbei. Wird ein bisschen vernachlässigt, weil wir sind zwar als Spezies hochgradig musikalisch, aber das bedeutet nicht, also wir können wahrscheinlich im Takt Geier-Sturzflug mitklatschen, ein bisschen singen können wir auch, die meisten zumindest, aber dass Leute dann in die Musikproduktion reingehen, das ist äußerst selten. Das ist ja nur eine klitzekleine Randgruppe, die das macht. Ne? Und wir haben in den letzten Jahren sehr viel gehört von KI-generierter Musik und das Problem, KI-generierte Musik überhaupt zu machen, ist ja gelöst. Das hat ja Suno irgendwann gemacht und Udio hat das auch gemacht. Und seitdem ist es eigentlich gang und gäbe, dass man sich nur noch damit auseinandersetzt, dass man die Musik jetzt irgendwie markiert, dass da eine KI mit an Bord gewesen ist. Aber das ist irgendwie so gewesen, das kam einfach mal, wurde dann gelöst. Und seitdem ist es da wieder, bis auf ab und zu ist die GEMA mal wieder in den Nachrichten, ist es da eigentlich leise geworden. Ne? Also das fand ich ein bisschen schade. Es gibt aber was, das kommt jetzt hoch, und zwar, dass auch Teile von Hollywood die Filmgenerierung langsam so ein bisschen in den Arm nehmen, im Sinne von, okay, das ist was, das müssen wir uns mal genauer angucken. Also ich rechne fest damit, mit den Möglichkeiten, die wir jetzt haben. Also merkst, ich gehe so ein bisschen durch die Modalitäten durch. Also Text können wir ja abhaken mit den LLMs, da ist ja sehr, sehr viel passiert, inklusive Programmieren. Musik wurde einfach so in Anführungszeichen nebenbei gemacht. Was jetzt wahrscheinlich demnächst möglich ist, mit einer sehr, sehr hohen Qualität einfach so 120 Minuten Film generieren. Zwar nicht aus einem Prompt auf 120 Minuten Film, sondern da wird man auch wahrscheinlich viel mit Storyboards arbeiten, also Agenten einsetzen, mit denen man dann gemeinsam ein Storyboard baut, die Geschichte erstmal aufschreibt, dann Bilder dazu hat und dann Konzeptart machen. Du musst ja auch erstmal festlegen, wie die Charaktere aussehen, links, rechts, oben, unten und dann, was deren Eigenschaften sind und daraus dann in einem Storyboard diese Einzelszenen an Standbilder machen und die dann animieren. Also dass ich 5-mal die Szene rendern und dann die 4. rausnehmen, weil die halt gut ist und die dann zusammenschneiden, alles im Zusammenschwimmen mit einer KI. Und da ist gerade so ein bisschen mein Auge drauf, weil ich davon ausgehe, das könnte jetzt sehr, sehr charmant werden. Weil, wie gesagt, vorhin erwähnt, jetzt ist es halt so weit, dass man die Modelle mit sehr hoher Qualität auf sehr kleine Hardware zu Hause laufen lassen kann.
Spannend. Die AI-generierte Musik, wenn ich das Gefühl habe, das war AI-generiert, verliere ich großen Spaß daran. Ich kann AI in der Musik, für mich finde ich es irgendwie nur gut, wenn ich sage, ich habe hier einen Laden MP3 hoch, gib mir mal nur die Gitarrenstrecke runter oder gib mir mal nur den Gesang und dann kann ich dann daneben schlecht Gitarre spielen. Aber sobald ich irgendwie das Gefühl habe, da hat jemand mit einem Prompt Musik gemacht, ja, Verliere ich sofort das Interesse.
Ja, da gibt es unter den KI-Musikern gibt es ein paar Hebel, die man halt so, an denen man so ein bisschen ziehen kann, um dafür zu sorgen, dass der Rezipient positiv der Musik gegenübersteht. Und die erste Regel ist, sag nicht, dass KI generiert ist.
Ja.
Na, weil dann gehen Biases an und so weiter. Und dann hört man plötzlich Sachen, die auch nicht da sind. Das ist sehr tiefenpsychologisch. Das haben auch ein paar Leute schon intensiv erforscht. Da spielt aber noch eine andere Herausforderung mit rein. Wie heißt er denn? Sven Feeth ist dieser Techno-DJ, glaube ich.
Der Techno-DJ aus den 90ern, ne?
Genau. Der ist, glaube ich, noch aktiv und der hat mal vor einer Weile gesagt, dass es jetzt eigentlich komplett anders ist. Früher bist du auf so ein Konzert gegangen, um dann abzuhotten. Und das ist schon eine Weile so und das hat mit KI noch gar nichts zu tun, dass die Leute eigentlich nur da sind, um Selfies zu machen. Na, das ist ein Symposium. Das ist auch dementsprechend ein bisschen heller beleuchtet. Also früher warst du in irgendeiner Betonlagerhalle mit ganz dunklem Licht und das Wasser lief irgendwo runter. Und heute sind diese Techno-Veranstaltungen so, wie hat er zumindest gesagt, wie so ein Rockkonzert. Das ist halt gut ausgeleuchtet, sodass die Leute halt gute Selfies machen können. Oder wer hört denn noch ein Album vom Anfang bis zum Ende und liest dann mit? Und das ist, ich glaube, auch was bei Spotify, die haben das, glaube ich, mal veröffentlicht. Wenn man so reinguckt, wie nutzen Leute eigentlich Spotify, ne? Dann kommt man da zum Schluss, ja, Spotify ist so ein Hub, da bekommt man auf Knopfdruck Musik. Und die Leute, die diese Musik hören, haben diese Musik nur an, um andere Geräusche auszublenden während der Arbeit. Ja, da geht es nicht darum, eine Musikerfahrung zu haben, sondern nur um was auszublenden. Und da kann man ja durchaus verstehen, ist ja eine ganz einfache Rechnung für Spotify. Wenn die halt schauen, ja, okay, die Leute benutzen das nur zum Ablenken. Aber weil die Leute das hören, müssen wir dem Plattenlabel irgendwie Geld überweisen. Also nicht dem Künstler, weil der Künstler ist ja unterm Plattenlabel, der kriegt ja eigentlich gar nichts. Das ist ja nur das Label. Aber das Geld könnten wir doch sparen, wenn wir eine KI haben, die auf Knopfdruck harten Techno generiert.
Ja.
Na, und das ist halt, wie gesagt, eine Rechnung, die geht halt für die auf. Und das ist aber ein kulturelles Problem, was durch KI wahrscheinlich nur noch beschleunigt wird.
Ja.
Also wenn man auch vor und KI mal bei Spotify reingeguckt hat, da wusste man, da kriegst du keinen Fuß an die Erde. Da ist so viel drin. Keine Chance.
Und Spotify hat dann den Vorteil, dass sie selbst über Teaserflächen und Nudging im UX steuern können. Oh, ich probiere mal diese Focus on Work Playlist aus und dann kriege ich gar nicht mit, was ich da anmache sozusagen. Und die sparen sich dann im besten Fall, weil es irgendwie ihre eigene AI-generierte Sounds sind, können die sich vielleicht Geld sparen. Ja, interessant.
Ja, die Menschen haben die Musik so ein bisschen nicht so aufgegeben. Die ist immer noch da, aber die haben den Fokus komplett verschoben. Na, wie ist das? Du kannst ja Seit Napster hast du eigentlich als Musiker nicht mehr über Verkäufe irgendwie Geld generiert. Auch so, da gab es ja diese Kriterien, ab wie viel Verkäufen kriegst du einen goldenen Schallplatte. Ich glaube, das haben sie mal runtergedreht. Kauft ja keiner mehr, sondern als Künstler verdienst du halt Geld damit über Konzertkarten, die du verkaufst und dann wahrscheinlich zum großen Teil die T-Shirts, die du dabei verkaufst. Aber um die Musik geht's nicht und das finde ich, ich finde es unglaublich schade.
Tristan, vielen, vielen Dank für diese tiefen, vielen Einblicke. Ich folge dir auf LinkedIn unheimlich gerne. Das würde ich jetzt auch jedem empfehlen, da mal reinzuschauen. Hab jetzt auch verstanden, was du machst, womit du dein Geld verdienst, warum du alleine arbeitest und nicht in Teams arbeiten möchtest. Ganz herzlichen Dank, dass du uns mitgenommen hast auf eine Reise durch deine AI-Welt.
Dankeschön. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Euch zu Hause vielen Dank fürs Zuhören. Das war unsere Inside-Talk-Folge für den Monat August 2026. Einmal im Monat, am letzten Freitag im Monat, machen wir so einen Inside-Talk. Ansonsten sind wir jeden Montag mit einer neuen Folge dabei. Da stellen wir Unternehmen vor, stellen wir Personen vor, stellen wir Geschäftsmodelle vor. Und heute haben wir über das Thema AI und Sovereign AI gesprochen. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Ich hoffe, da war was für euch mit dabei und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dahin ganz liebe digitale Grüße von
Tristan Behrens
und Christoph Bursack. Bis bald. Ciao.